Hallo, ihr hört jetzt die Sendung Venezuela Bolivariana. Wir werden in der folgenden Stunde ein Interview hören mit Dario Azzolini. Zuerst habe ich Dario gefragt, welche Formen von selbstverwalteten Basisstrukturen es gibt und in welchen Bereichen.
Also letztendlich gibt es alle möglichen vorstellbaren Basisstrukturen in allen möglichen Bereichen. Also das reicht von den kommunalen Räten, zu denen ich gleich irgendwie noch mal mehr sagen werde, die ganz zentral sind. Das ist eine Form der sehr lokalen Kiezorganisierung, kann man sagen, oder sehr lokalen, sehr kleinteiligen lokalen Organisierung, bis hin zu Bewegungen jeder Art, also von Bauernbewegungen über verschiedenste Gewerkschaftsströmungen. Aber es gibt auch, die haben jetzt vor kurzem wieder ein Kommuniqué und eine Pressekonferenz vor dem Referendum gemacht zum Beispiel und das Referendum unterstützt. Es gibt die bolivarianischen revolutionären Schwulen, Lesben und Transgender. Also es gibt eigentlich alles, was man sich irgendwie sozusagen vorstellen kann, weil eben die Grundlage dieser Revolution oder dieses Transformationsprozesses tatsächlich eine Vielheit ist. Also eben nicht die Vereinheitlichung und auch nicht ein zentraler Widerspruch, sondern ein Verständnis sozusagen der gesamten Gesellschaft als Kampffeld.
Um mal einzuhaken, ich habe in deinem Buch in der Einleitung gelesen, dass bis zu 60% der Bevölkerung in irgendwelchen Basisstrukturen organisiert sind.
Ja, das kann man wahrscheinlich ungefähr so einschätzen, dass vielleicht, also jetzt vielleicht ein bisschen weniger oder mehr, also die Hälfte oder vielleicht mehr, tatsächlich in irgendeiner Form mit einbezogen sind in irgendwelche Basisstrukturen, also sprich in zum Beispiel eben mittlerweile die kommunalen Räte, in die verschiedenen Sozialprogramme, die Gesundheitsprogramme etc. Das sind alles Programme, die zum Beispiel mit einer Selbstorganisierung verbunden sind der Bevölkerung, also die eben versuchen, dieses partizipative Element da überall drin zu haben und die eben tatsächlich eine Vorstellung haben, dass es nicht darum geht, durch pure Assistenzialismus, also das heißt, indem ich den Leuten einfach nur gebe, du bist arm und hast Hunger, dann kriegst du hier eine Tüte Brot oder sowas sozusagen, sondern eigentlich nach der alten Gleichung, wenn du Hunger hast, lehre ich dir das Fischen oder das Anbauen sozusagen. Also nach der Vorstellung, dass die Leute Akteure der Überwindung der eigenen Marginalisierung sein müssen, da es ansonsten wenig Wert hat, wenn das einfach nur eine Maßnahme, Assistenzmaßnahme oder sowas vom Staat ist. Also dieses Verständnis ist, wie gesagt, normativ sehr zentral. In der Realität, wie gesagt, stößt es natürlich immer wieder zusammen mit der Tatsache, dass eben Institutionen, Staat etc. eine andere Logik haben, dass es nicht so leicht ist, eben aus dieser Logik auszubrechen oder dass es auch nicht leicht ist, sie abzustellen, aber es ist eben der kontinuierliche Versuch da und ich glaube, das ist das tatsächlich Spannende. Also sozusagen, dass dieses neue Verhältnis zwischen Bewegung und Staat oder um das mal genauer zu definieren, also ich rede jetzt von einer normativen Orientierung, wie gesagt, also das heißt, was ist die Vorstellung, wie es sein soll politisch, dass natürlich die Realität immer anders ist, ist klar, sie ist umkämpfter, sie ist ein Konfliktfeld, sie ist ein Kampffeld. Da in der Realität müssen natürlich die Sachen erstmal entschieden werden, gewonnen werden, durchgesetzt werden etc. Und sie verändern sich natürlich auch nochmal im Kontakt mit der Realität. Aber das Verständnis ist, dass der Staat, wie er ist, der bürgerliche Staat, aber nicht nur der bürgerliche Staat, sondern das gesamte Staatsverständnis der Repräsentation, also was natürlich eben auch die ganze Geschichte der Französischen Revolution, der Russischen Revolution, alles andere mit einbezieht, dass diese Idee der Repräsentation grundsätzlich falsch ist. Also das ist einfach die Trennung sozusagen von Regierten und Regierenden ist falsch. Sie kann keine Emanzipation hervorbringen, sie kann keine Befreiung hervorbringen, sondern nur eben die Aufhebung dieser Trennung. Es gibt ja x Trennungen, mit denen der Kapitalismus oder auch eben Kapitalismus und die moderne Logik sozusagen arbeitet. Das sind zum Beispiel eben, wie gesagt, die Trennung zwischen Politik und Sozialen. Also wo dann ein getrenntes Feld des Sozialen aufgemacht wird, das soll in die Politik nicht reinwirken. Und der Politik sozusagen im politischen Feld bleibt vorbehalten, die Politik zu entscheiden. Das ist diese ganze Logik der Repräsentation und das ist auch das Einzige, was rechtfertigt, warum die Leute nicht selbst über ihr Schicksal entscheiden können, sondern das irgendwelche anderen Institutionen und Strukturen machen müssen. Die Logik zum Beispiel der Trennung zwischen Politik und Ökonomie muss auch durchbrochen werden. Was ist das? Das ist halt eben die Grundlage dessen sozusagen, dass der Kapitalismus überhaupt existieren kann. Denn nur wenn die Ökonomie nicht dem Sozialen unterworfen ist, also sprich, wenn die Ökonomie nicht im Dienste der Gesellschaft steht, sondern andersrum, die Gesellschaft einer Autonomie der Ökonomie folgen muss, nur dann ist Kapitalismus möglich. Also wir sehen, es gibt diese sind bestimmte Grundpunkte, die sozusagen überwunden werden sollen und was einen Unterschied macht zu anderen revolutionären Prozessen, die wir bisher kennen, die sozusagen diese normative Orientierung nicht hatten. Das heißt, die normative Orientierung in Venezuela, und das hat Chavez häufig wiederholt, geht in die Richtung, dass es darum geht, eben den Staat zu überwinden. Also wir haben zum ersten Mal eigentlich einen revolutionären Prozess, der nicht nur die Überwindung des Staates postuliert, das haben ja andere auch gemacht bisher, sondern eben formuliert, dass diese Überwindung nicht aus dem Staat selbst kommen kann, sondern dass sozusagen diese Überwindung des Staates, der Aufbau des neuen, eben des Rätesystems, kann nur außerhalb des Staates entstehen, also aus den Bewegungen, aus der konstituierenden Macht, also sozusagen aus der schöpferischen Kraft der Bevölkerung, der Leute, der Selbstorganisierung, der Selbstverfasstheit. Das heißt eben nicht mehr, wie das in traditionellen Prozessen ist, die Basis beschließt was und das wird dann durch irgendwelche Vertreter ausgeführt und ausgeübt, sondern es geht darum, dass die Leute sich sozusagen selbst bestimmen und das weist automatisch natürlich auf die Räteform hin, auf die Form der Kommune, also von der Pariser Kommune, sozusagen weitergedachte Vorstellung der Kommune und das ist die Orientierung, die in Venezuela da ist. Das Ganze heißt nicht, dass es klappen soll, das bedeutet nicht Harmonie, also das soll bitte nicht verwechselt werden, sondern ganz im Gegenteil, soll nicht verwechselt werden mit einer Vorstellung, dass der Staat plötzlich der Partner ist oder der Freund bei dem Ganzen oder dass das ein sehr harmonisches Verhältnis wäre. Nein, das ist eine bestimmte Orientierung, aber es ist natürlich ein ständiger Konflikt und eine Auseinandersetzung, damit eben sich der Staat mit seiner alten Struktur, der Staat, der das Alte bedeutet, nicht durchsetzt, nicht seine Praxen und Formen externalisiert auf die Gesellschaft, auf das Neue, was eigentlich eben weiterhin in Entstehung ist und was das Neue überhaupt eben hervorbringen kann, das ist die Selbstorganisierung der Leute, der Menschen. Das ist das, was das Neue hervorbringt und das darf natürlich nicht dem Staat unterworfen werden, weil wenn es das tut, dann kann es nichts Neues mehr hervorbringen.
Fuerza pa'l latino y que se escuche en Japón y si no entiende lo que digo de panita se las rebobino.
Onivo, déjale sardina, pero vine con el
pa' que sepan de dónde fue que provino el sabor. Na 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 señor, pa' que entienda y pa' que sepa que al latino se respeta. Pregúntale a los peloteros en el ranking de los gringos, los latinos no somos primeros. Pa' que entienda y pa' que sepa que el latino se respeta.
Somos latinos mi gente, donde quiera que llegamos prendemos el ambiente con flow tropical y caliente. Este color en Gringolandia y en Europa hace que las nenas se quiten la ropa, así lo tenemos de sopa. Es que los latinos somos finos, hacemos chocolate, ron y vino. Con este estilo lo combino José y que empiece el jefe merecumbe. Y si no dímelo ahí, apa, ¿y cómo es? ¡Dímelo!
Swing. Llegó el sabor que se pegó del hispano, ese señor de guaguancó. Puro flow, ¿y qué pasó? Bon. Suena el ping pong, flow. Dominicano, flow. Del colombiano, flow. Puertorriqueño, flow. Del panameño, flow. De los cubanos, flow. Venezolano, flow. De los que son hispanos.
Fuerza pa'l latino, hey, oh. Pa' arriba, hey, oh. Que suenen los tambores como suena nuestra voz. Latino, hey, oh. Pa' arriba, hey, oh. Latinoamericano, este
go. Habitante latino, con la frente arriba representa la sangre viva donde viva. Origen hispano, me siento orgulloso de hermano, soy venezolano, que suena el reggaetón de Puerto Rico, el merengue dominicano, el vallenato colombiano y mi full criollo rap venezolano. Fuerza latina agarrada por las manos, que siga el sabor, la salsa y el flow. En el 2005, latinos hecho en todo el mundo, retumba nuestro cuero. Esta es la raza guerrera de los raperos.
Soy un latino canino, al que le gustan los finos, los estilos combino, mientras los pita asesino. En busca de platino para cambiar mi destino, sin pedirle deseos al cabrón de Aladino. No, no. Nos dieron vela en el entierro musical.
¿Cómo no?
Nos acostamos a dormir, creamos fama. Igual a los latinos nunca nos ha ido mal.
¿Qué va?
Así que piensa tú y luego dime qué tal. Y nuestra music don't stop. Y los latinos se endab. Y lo que piensen los demás, I don't give a fuck. Nuestra music don't stop. Y los latinos se endab. Y lo que piensen los demás, I don't give a fuck. Latino con sazón, el que le pone corazón. En busca de la unión, echándole más bola que la fuerza de un camión. 2005 años de transformación, hip hop profesión.
Fuerza pa'l latino, pa' arriba, que
suenen los tambores como suena nuestra voz. Latino, pa' arriba, latinoamericano, stand up.
Die sogenannte normative Orientierung zur Überwindung des, sagen wir mal, paternalistischen Staatssystems ist also unter Einbeziehung der Leute der Basisorganisation erarbeitet worden und wird weiterhin erarbeitet. Nun ist die Frage, in welcher Form die normative Orientierung denn verankert bzw. festgeschrieben ist, also zum Beispiel in der Verfassung.
Ein Element davon ist natürlich, dass eben diese sogenannte partizipative und protagonistische Demokratie, wie das in Venezuela definiert wird. Also das heißt, partizipativ ist Beteiligung, aber es geht eben nicht nur um Beteiligung, sondern es geht um Partizipation, also Beteiligung und Protagonismus, also sprich in erster Person. Es soll nicht delegiert werden, sondern die Leute sollen das selbst machen. Es gibt in Venezuela nach wie vor repräsentative Mechanismen, also Wahlen, im Parlament, Abgeordnete etc., das sind alles repräsentative Mechanismen, aber es wird eben versucht, so viel wie möglich für nicht repräsentative Mechanismen, für Mechanismen der direkten Demokratie sozusagen Räume zu öffnen. Diese Orientierung, wie stellt die sich dar? Wie gesagt, in der Verfassung sind die 70, 80 oder mehr Artikel, die sich eben mit verschiedenen Möglichkeiten der Partizipation beschäftigen. In der Verfassungsreform, die ja dann abgelehnt wurde in der Volksabstimmung Ende 2007, wurde das dann weiter formuliert. Das wurde weiter formuliert in dem Sinne, dass die Praxis schon längst viel weiter ist als diese Verfassung. Und das ist auch eben ein sehr interessantes Element in Venezuela. Also wenn hier immer diese ganze Konzentration auf Chavez und die Figur von Chavez erfolgt, das ist sicherlich richtig, insofern, dass Chavez eine Figur ist, in der das zusammenläuft. Aber Chavez ist nicht der Mensch, der sich das alles ausdenkt. Also die Sachen, die in Venezuela wirklich, sagen wir mal, funktionieren, weil Chavez als Lautsprecher funktioniert. Also das heißt, zum Beispiel nehmen wir diese kommunalen Räte. Die kommunalen Räte sind eine absolute Basisorganisierung. Das heißt, in urbanen Gegenden sind das 200 bis 400 Familien, in ländlichen 20, in indigenen 10, so als Richtwert. In Versammlungen werden dort dann Sprecher und Sprecherinnen bestimmt. Es werden Arbeitskommissionen gegründet und die Bevölkerung organisiert sich sozusagen selbst, entscheidet selbst über die Prioritäten von Investitionen, entscheidet selbst über was in ihrem in ihrer Stadtteil, in ihrer Gegend zu machen ist und führt das selbst durch, evaluiert sich selbst und macht auch selbst sozusagen die zum Beispiel Überprüfung der Finanzen. Also nicht alles in einer Person, aber sozusagen alles innerhalb einer Gemeinde, einer Community, einer selbst konstruierten Community, die auch selbst entscheidet, was sind die Grenzen der Community, was gehört dazu sozusagen. Das läuft alles da drin selbst. Das ist sozusagen der Rat, der Kiezrat. Wie gesagt, es werden nur Sprecher und Sprecherinnen gewählt und die Entscheidungen finden weiterhin in der Versammlung statt. Das heißt, diese gewählten Sprecher und Sprecherinnen sind Exekutivorgan, aber sie entscheiden nicht. Auf dieser Basis wird mittlerweile auf höheren Ebenen weitergearbeitet. Das heißt, mehrere kommunale Räte können eine sozialistische Kommune bilden. Das heißt, nehmen wir an, 10, 20, 30 solche Räte können sich zusammenschließen, bilden eine sozialistische Kommune und können dann eben im gesamten Territorium dieser sozialistischen Kommune mit Sprechern und Sprecherinnen von unten über die Versammlung entscheiden, wie diese Kommunen gestaltet werden. Von diesen kommunalen Räten gibt es in Venezuela etwa 35.000 bisher. Von den Kommunen gibt es vielleicht, ich weiß es nicht, 30, 40. Die nächste Ebene sind die sogenannten kommunalen Städte oder sozialistischen Städte. Das sind dann Gebiete, in denen eben alle die Bevölkerung bereits in kommunalen Räten und Kommunen organisiert ist. Und dann sozusagen noch eine Ebene höher, das von unten gestaltet. Sozialistische Städte gibt es bisher keine, sind, glaube ich, 3 in ländlichen Regionen in Vorbereitung. Wir sehen also sozusagen ein Rätemodell, was eben langsam von unten nach oben wächst. Es gibt darüber hinaus auch noch Arbeiterinnenräte, Fischerräte, Studierendenräte, Frauenräte, weiß ich nicht was. Also wer auch immer Räte bilden will, kann das tun und dann entsprechend über Schwerpunkte setzen, diskutieren etc.
Und wie führt das zusammen, um mal einzuhaken? Also gibt es da eine Vernetzung?
Also es gibt, wie gesagt, also zwischen den kommunalen Räten gibt es eine Vernetzung. An dem Rest, das ist halt ein Projekt in Entwicklung. Also darauf wollte ich nämlich auch nochmal hinaus. Also das Gesetz zu den kommunalen Räten gibt es seit April 2006. Also es ist eine sehr, sehr kurze Zeit. Es ist auch kein Gesetz oder Dekret erlassen worden, was alle dazu zwingt, solche Räte zu gründen. Das würde wenig Sinn machen natürlich. Das heißt, sie bilden sich dort, wo sie sich eben selbst organisiert bilden. Sie bekommen Unterstützung aus bestimmten staatlichen Institutionen, aus Bewegungen, aus politischen Organisationen, die existieren, aber sie werden nicht gezwungen, die zu gründen. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich in Venezuela, wo sie existieren, wie weit sie sind, wie viele Aufgaben sie tatsächlich übernehmen. Das unterscheidet sich und es gibt in bestimmten Gegenden von Venezuela gibt es vielleicht gar keine Consejos Comunales und in anderen sind die so weit, dass sie alle mögliche Planungen im Stadtteil übernehmen und sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Eine Stelle, wo das noch zusammenfließt, ist rund um Fabriken und Unternehmen, wo die Vorstellung da ist, dass eben die Fabriken und Unternehmen, die soziales Eigentum sind, also Staat oder Kommune oder den Beschäftigten gehören oder wie auch immer, dass die sich integrieren mit den Communities, in denen sie sich befinden, also mit den kommunalen Räten, um eben so die Fabriken in irgendeiner Form in die Gesellschaft zu integrieren, um andere Werte zu schaffen, andere Vorstellungen, anderes Verantwortungsgefühl etc. etc. Ich denke, das hat auch ganz stark was mit den Erfahrungen zu tun, die zum Beispiel in Jugoslawien gemacht wurden, wo es zwar eine relativ weit fortgeschrittene Arbeiterselbstverwaltung in den Fabriken gab, aber andererseits dann das Ganze ja gescheitert ist oder zu so einer Art Fabrikegoismus geführt hat. Zum einen, weil sie nicht in die Gemeinden integriert waren, in die umliegenden, und zum zweiten, weil die sozialistischen oder die selbstverwalteten Fabriken in Konkurrenz zueinander nachher getreten sind auf dem kapitalistischen Markt. Das wird versucht in Venezuela eben durch diese Sachen zu vermeiden. Also da sind die Stellen, wo das zusammenfließt. Jetzt schlage ich nochmal einen Bogen. Das Interessante ist nämlich, das Gesetz zu den kommunalen Räten wird im April 2006 verabschiedet. Die kommunalen Räte gab es dabei damals bereits seit über einem Jahr. Wie das? Ganz einfach, die Basis hat gemerkt und auch einige Untergliederungen aus Institutionen, dass die Modelle, die bis dahin ausgearbeitet worden waren oder versucht wurden für eine Partizipation von unten, dass die nicht funktioniert haben. Es wurde eine seit Jahren herumschwirrende Idee, die immer wieder mal aufgetaucht war in der venezolanischen Geschichte, eben dieser Versammlung und dieser kommunalen Räte, die hießen in verschiedenen Varianten mal lokale Regierungen oder lokale Räte etc. Also im Gesetz ist dann dieser Name kommunale Räte draus geworden. Und das wurde dann aufgegriffen von unten und es gab bereits im April 2006, als das Gesetz verabschiedet wurde, gab es bereits ungefähr 5000 solche kommunale Räte, die sich ohne irgendwelches Gesetz und ohne die Notwendigkeit, um irgendeine Erlaubnis zu fragen, gebildet haben, weil das sozusagen die revolutionäre Form in diesem Transformationsprozess ist. Wie wurde das Ganze gestärkt? Chavez selbst hat dann im Januar 2006, also 4 Monate bevor das Gesetz erlassen wurde, war er bereits auf diese Consejos Comunales aufmerksam geworden und hat dann sozusagen sie zum Beispiel im Fernsehen, in seiner Fernsehsendung vorgestellt, als Beispiel, als revolutionäre Form und sie eben natürlich mit dieser Aufmerksamkeit, mit dem Diskurs drumherum, wurde dieser Versuch massiv bekannt gemacht und gestärkt und dadurch halt natürlich auch potenziert.
We'll be right back.
Es geht nicht darum, dass die Funktion von Chavez wäre, alles vorzugeben oder alles zu entscheiden, wie das immer wieder vermittelt wird, auch wenn hin und wieder auch diese Züge an ihm vielleicht zu sehen sind. Aber das wirklich Zentrale und das wirklich Wirksame an dem Diskurs oder an Chavez und an den Initiativen ist, wenn er als Lautsprecher funktioniert. Also wenn er sozusagen existierende Basisinitiativen aufgreift, vorstellt und sie dadurch eben ja massifiziert.
Ja, nun ist Chavez die eine Seite, aber Venezuela ist ein großes Land mit vielen Bundesstaaten und Gemeinden. Wie sieht es denn jetzt aus? Die lokalen Autoritäten, die jetzt sozusagen vom Staat her kommen, akzeptieren die denn die Arbeit der Consejos Comunales zum Beispiel?
Das ist natürlich genau der Punkt. Also es gibt, da kann man auch nicht einheitlich sprechen. Also zum einen kann man natürlich sagen, dass es gewisse dem Staat immanente Tendenzen gibt, die das Ganze, sagen wir mal, erschweren oder den Konflikt provozieren oder wie auch immer man das nennen will. Also es gibt natürlich ganz einfach die staatliche Logik oder die institutionelle Logik, dass es darum geht, Zahlen zu produzieren. Also dass natürlich irgendwie in bürokratischen Bewertungsmaßstäben ist es wichtiger, was weiß ich, 10.000 Consejos Comunales, also kommunale Räte, gegründet zu haben oder die Gründung unterstützt zu haben als Institution. Das ist wesentlich wichtiger als 5.000 wirklich gut funktionierende, selbstbestimmte kommunale Räte zu haben. Also das heißt, dass sich da natürlich irgendwie Logiken aufdrängen von Seiten der Institutionen, die so ein organisches Wachstum von diesen Räten erschweren, die schnell dazu führen können, dass Selbstverwaltungsstrukturen durch leere Hüllen gefüllt werden, die dann doch wieder repräsentative Funktionen haben statt Sprecherinnen, weil sie einfach nicht ausgefüllt sind, etc.
Ich stelle mir das jetzt mal vor, ja. Du hast irgendwie eine Region, ja, dort hast du verschiedene Consejos Comunales, dort hast du eine lokale Regierung oder eine regionale Regierung, die leben tatsächlich mit den Entscheidungen, die so eine kommunalen Räte, also die müssen die akzeptieren sozusagen, weil ich meine, ich habe ja mal gehört, dass die nicht alle auch Chavez-konform sind, sondern dass ein breiter Teil der Verwaltung natürlich noch aus der ehemaligen Opposition besetzt worden ist, weil gar nicht genug Leute da waren, solche Posten neu zu füllen. Gibt es da nicht Konflikte?
Natürlich, ständig. Und die Konflikte sind aber genau der Motor der Geschichte. Also ich glaube, das ist eben das Wichtige zu verstehen. Also dass man eben den Konflikt nicht versucht wegzudefinieren. Also es gibt ja diese demokratische Illusion, die einem im Parlamentarismus erzählt wird oder sowas, also wo so eine vermeintliche Konfliktfreiheit irgendwie ständig postuliert wird als Ziel, und in manchen linken Vorstellungen ist das ja auch vorhanden. Und das halte ich für totalen Quatsch. Also das, was tatsächlich produktiv ist, was die Geschichte weiterbringt, ist der Konflikt. Es ist natürlich auch der Motor der Geschichte in Venezuela, ist eben auch dieser Konflikt. Also der Konflikt mit den Institutionen zwingt natürlich die Basisgemeinden, sich stärker zu mobilisieren, sich stärker für ihre Interessen einzusetzen, genauer zu definieren, was sie tatsächlich wollen, dafür zu kämpfen, die Institutionen, sich mit ihnen zu messen, sie anzugreifen, mit ihnen zu verhandeln oder was auch immer, aber es zwingt sie auf jeden Fall zu agieren, zum Handeln, und aus diesem Handeln ist natürlich die größte Wahrscheinlichkeit da, dass was Zukunftsweisendes oder was anderes eben entsteht. Wahrscheinlichkeit, nicht Sicherheit, wie gesagt, das kann man immer nur wiederholen. Es ist ein Versuch der Befreiung, es ist ein Versuch der Emanzipation, es sind x andere Versuche gescheitert in der Geschichte der Menschheit, und in der Geschichte der Menschheit ist der Kapitalismus ein einziges Scheitern, also von daher denke ich, sollte man sich immer vor Augen halten, es ist ein Versuch, der sich auf ganz neuen Füßen bewegt, das ist das Interessante, aber es gibt natürlich keinerlei Garantie dafür, dass das irgendwie klappt. Es ist übrigens auch gar nicht mal so, dass die Mitarbeiter der Institutionen unbedingt von der Opposition sein müssen, um diese konträren oder schädlichen Logiken für die Consejos Comunales zu tragen. Ganz im Gegenteil. Also damit meine ich eben genau dieses Problem der den Institutionen internen Logik. Also sprich, zum Beispiel, du kannst eine Institution haben, die neu ist, die darauf ausgerichtet ist, diese Consejos Comunales zu unterstützen und so weiter, in der sitzen nur lauter Anhänger von Chavez oder überzeugte Revolutionäre oder was auch immer. Dennoch werden sich da bestimmte Logiken einfach reproduzieren. Also sprich, dass natürlich während der Consejo Comunal zum Beispiel vielleicht selbst eine ganz andere Art hat zu überprüfen oder abzurechnen oder etc., wird der Staat natürlich seine vereinheitlichten Formen der Überprüfung der Abrechnung zum Beispiel haben. Während es in der Basis vielleicht wesentlich wichtiger ist, in einem Consejo Comunal die Leute zum Beispiel wirklich, dass sie sich gut schulen, dass sie sich gut politisch schulen, dass sie tatsächlich sehr viele Projekte in Eigenverwaltung übernehmen, dass sie genau diskutieren, warum sie die übernehmen, etc., kann das trotzdem für einen Angestellten oder Mitarbeiter von so einer Institution, wenn seine Aufgabe ist, die Gründung von Concertos Comunales zu fördern, ist es für ihn wesentlich wichtiger, seinem Vorgesetzten zeigen zu können, er hat 3 Concertos Comunales mitgegründet im letzten Monat, als zu sagen, ich habe ja einen begleitet, der jetzt wirklich richtig politisiert ist, politische Schulungen mitgemacht hat, sehr klar hat, was er will und alles Mögliche übernommen hat. Da kann er noch so revolutionär sein, wenn seine Arbeit davon abhängt oder wenn das ist die institutionelle Logik, dann handelt er auch da drin. Also, und das produziert halt natürlich eben diesen ständigen Konflikt. Deswegen ist es auch gar keine Garantie, dass dieses Modell funktioniert.
Ponte cómodo, relájate y escucha lo que Alafu propone.